Aber ich habe auch eine Filmidee. Und ich glaube, der Film würde so richtig durch die Decke gehen. Das ist auch ein Kurzfilm.
Ja.
Okay?
Ja.
Der Film heißt der Kakadu.
Mhm.
Also guck mal, das ist jetzt so ein Typ, okay?
Mhm.
Der geht zum anderen und sagt so, hey, du. Dann sagt der andere so, Kaka.
1 Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava, Ihrem Qualitätspodcast. Ich befinde mich gerade im wunderschönen Bielefeld und sende zu meinem Freund Özcan Kosa nach Karlsruhe. Hallo Özcan.
Yes, hello, Basti to the Bielendorfer. How are you going?
I'm very good. I'm at Bielefeld, the most normal city in Germany. Nothing happens here ever, but the Stimmung ist gut. Ich habe 3 Tage in Bielefeld verbracht, weil ich auf Tour war. Warst du schon mal in Bielefeld?
Ja, ich war voll oft in Bielefeld.
Bielefeld hat ja diesen Mythos, dass es nicht existiert. Das geht auf irgendeine Studentenparty zurück, wo irgendein Student mal gesagt hat, er setzt jetzt ins Internet, dass Bielefeld gar nicht da ist. Und seitdem ist das so eine Art offizieller Stadtmythos, dass, weißt du, das Eingangsschild und Ausfahrtsschild von Bielefeld der gleiche Ort wären. Also dass der ganze Ort nicht existiert. Das ist so eine sehr deutsche Sache. Wir machen uns über Orte lustig, indem wir behaupten, es gibt sie nicht.
Verstehe ich nicht. Also habe ich auch nie verstanden. Nein, ich habe das nie verstanden, weil das ist der Witz, der immer kommt. Der kommt jedes Mal. Bielefeld, die Stadt, die es nicht gibt. Wo ich mir immer denke, so, okay, ja, ich habe diesen Witz jetzt schon 48 Milliarden Mal gehört. Aber ja, können wir jetzt bitte weitermachen.
Ja, aber grundsätzlich geht das Ding nämlich auf was ganz Gutes zurück, weil dieser Student, der das damals erfunden hat, der hat, wie soll man sagen, der wollte das ursprünglich machen als Kritik an Verschwörungstheorien. Weil er meinte, das ist ja die absurdeste Behauptung, Bielefeld gibt es nicht. Weil, guck mal, zu beweisen, dass es Bielefeld doch gibt, ist ja mega einfach. Du musst einfach hinfahren oder du guckst halt auf Google Maps oder du guckst auf Straßenschild oder was auch immer. Oder du rufst in Bielefeld an. Also der Gegenbeweis, dass es Bielefeld nicht gibt, ist mega easy. Und trotzdem, das war so der Gedanke von ihm, gibt es Irre, die trotzdem daran dann glauben, dass es Bielefeld nicht gibt. Und das ist ja genau das gleiche wie mit der Mondlandung oder anderen Dingen, die eigentlich belegbar sind, aber wo Verschwörungstheoretiker dann sagen, die Erde ist rund zum Beispiel. Das ist ja so der Klassiker, die Erde wäre flach, eine Scheibe. Das kannst du innerhalb von 5 Sekunden widerlegen und trotzdem gibt es 100.000 Leute, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. So, und deswegen der Bielefeld-Mythos, weil der halt auch, ich bin gerade in Bielefeld, also Bielefeld existiert und trotzdem wird der immer weitergetragen. Ich glaube aber auch nicht, dass der Typ damals damit gerechnet hat, was für Ausmaße das annehmen würde, dass man selbst in den USA weiß, wenn man Bielefeld hört, the city that doesn't happen oder so, weißt du?
That doesn't exist.
Ja, ist ja gut, Mr. Anglizist. Wie geht's dir denn? Du wirkst ein bisschen müde, musst
aber,
mir Sorgen
machen. Aber warte mal ganz kurz, nein, hör mir mal zu. Guck mal, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt in Bielefeld, okay, und das ist jetzt der Beweis dafür, dass es Bielefeld gibt, kann das aber auch nur sein, weil du denkst, dass du gerade in Bielefeld bist. Aber vielleicht bist du gar nicht in Bielefeld. Verstehst du?
Sondern Manuel Neuer, oder was?
Nein, aber verstehst du mich?
Ja, ich weiß, der Matrix-Effekt.
Guck mal, ich habe gestern... Nein, Digga, nix mit Matrix. Ich habe gestern mit dem Duracell-Hasen geredet, okay?
Oh Gott.
Und das Ding ist, hey, hör mir mal zu. Hast du eigentlich gewusst, dass der Duracell-Hase dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat? Ich wollte nur mal ausprobieren, ob du es überhaupt verstanden hast. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist totaler Schwachsinn.
Mm.
Ja, aber das war der Duracell-Hase. Und weißt du, wie das passiert ist? Guck mal, sein Akku war fast leer. Und dann ist er durch Bielefeld, okay?
Ja. Mhm.
Und dann hat er gesagt, wo kann ich meinen Akku aufladen? Die haben gesagt, nirgendwo, weil es hier keinen Strom gibt. Und dann hat er gesagt, dann gibt es also auch nicht Bielefeld, wenn es hier keinen Strom gibt. Zack. Und der Duracell, aber hast du gemerkt, dass der Duracell-Hase voll den Hype hat, Alter, seitdem wir über den reden?
Das stimmt. Bei dem
läuft jetzt
kommt
wieder
richtig
eine Verschwörungs-
gut. Wir haben ihn richtig
Digga,
groß
bei dem
gemacht.
Das ist richtig Killer, Bruder. Guck mal, ohne Witz, egal wo wir gerade auf YouTube sind, Duracell-Werbung, auf einmal kommt es wieder. Überall Duracell-Werbung, der Hase ist wieder da. Auf einmal ist er wieder da.
Der ist zurückgekehrt. Aber genau, so wie uns. Er ist wieder da, der Duracell-Hase. Das ist richtig. Wir haben den Duracell-Hasen wieder Fame gemacht. Und ja, ganz ehrlich, denkst du, die Bitch hat sich einmal gemeldet, hat einmal irgendwie ein Briefchen geschrieben mit seinen süßen Hasenzähnen, dass er sich hingesetzt hat und gesagt, Basti und Özcan, danke, dass ihr uns mal hier wieder ordentlich geil auf die Karte gesetzt habt, dass ihr mal hingegangen seid und den
Duracell. Also ich?
Ja.
Ich habe einen Brief bekommen.
Du hast einen Brief bekommen?
Ja, weil ich ja über ihn rede. Du machst ihn, du lachst ihn ja nur aus. Duracell-Hase. Du nimmst ihn ja nicht für voll. Aber ich weiß, dass der Akku immer voll ist bei ihm. Nochmal raus an meinen Bruder, Duracell-Hase. Ich habe gerade auf Hasisch gesagt, wie geht's dir, Bruder? Alles cool.
Oh, auf Hasisch, Alter. Oh Gott. Oh Mann, du machst mich fertig.
Du hast keine Ahnung, Basti. Du lebst in deiner Bubble. Okay? Ja. Du lebst in deiner Bubble.
Ja, ja.
Und deswegen kriegst du das alles nicht mit. Aber ist in Ordnung, Bruder.
Das ist in Ordnung. Ich mache ja auch nicht viel. Also ich sitze ja eigentlich nur rum, abends trete ich auf, den Rest des Tages Netflixe ich so. Hast du schon Squid Game geguckt?
Nein.
Nee, weißt du, was es ist? Ist, nicht, nicht
ist in, das cool?
Nicht aus
ist
Versehen. Cool? Nicht
nee,
aus,
alle reden drüber.
Nicht aus Versehen im Internet Squid Game eingeben, dann kommt was anderes. Squid Game. Squid Game bei Netflix. geht um so eine südkoreanische Serie, die jetzt gerade alles abreißt. Irgendwie 120 Millionen Streams in einer Woche oder so. Oder 120 Millionen wow. Haushalte erreicht in einer Woche. Und ich habe es mir auch angeguckt und ich muss sagen, ja, ist schon gut. Also kann man schon gucken. Du machst nichts falsch eigentlich. Ist jetzt
ja, aber
nicht,
das hast du auch über den Schacht gesagt.
Ja,
das ist auch so eine,
könnte
ist
auch,
auch so ein koreanisch.
Es hat, nein. Erstens ist der Schacht, ist er spanisch oder brasilianisch? Auf jeden Fall ist es auf gar keinen Fall ein koreanischer Film. Aber der,
keine Ahnung,
ein bisschen wie bei der so Schacht kann man, wie bei der Schacht kann man auch bei Squid Game sagen, ah, wie soll denn das alles funktionieren? Bei Squid Game ist es aber im Gegensatz zu der Schacht, wo du ja damals abgerantet hast, immer noch so, dass so der Rest bleibt, dass man sagen könnte, okay, das könnte in der realen Welt funktionieren. Beim Schacht war es ja so mit diesem schwebenden Tablett, dass als allein da schon klar war, okay, ein schwebendes Tablett gibt's halt nicht. So, das gibt's halt einfach nicht. Das war surrealer. Aber bei Squid Game geht's grundsätzlich darum, dass wie viele Leute, 456 Leute, gekidnappt werden und auf so einer Insel ausgesetzt werden. Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern, wo sie dann von Leuten, die so Uniformen anhaben, pinke Uniformen, geleitet werden und dann wird ihnen mitgeteilt, dass sie Teilhaber eines Spiels sind. Bis dahin erinnert das Ganze so ein bisschen an Saw, weil da geht's ja auch immer um, willst du mit mir spielen? Und dann müssen sie an diesem Spiel teilnehmen und kriegen vorher aber anmoderiert, der letzte Gewinner bekommt sehr, sehr, sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Am Anfang ist das als Deutscher ein bisschen schwer zu bemessen, weil es geht um Won, koreanische Won. Und ich glaube, 1 Euro sind 7.000 Won oder so. Und man kann halt am Ende irgendwie 44 Milliarden Won gewinnen, musst du aber immer zurückrechnen. Ne? Sie, durch Faktor 7.000 sind da dann irgendwie, keine Ahnung, 50 Millionen Euro oder so. Ist aber genug.
Aber guck mal, das ist Kartoffel-Move von dir. Verstehst du? Guck mal, würde ich den Film angucken und die würden sagen, 44 Milliarden Won. Dann würde ich sagen, entweder ich kenne diese Währung gar nicht, wird mir denken, aber wenn die sagen 44 Milliarden, es ist sehr viel Geld. Und würde ich die Währung kennen, würde ich mir auch denken, es ist sehr viel Geld, weil wir reden hier von Milliarden. Auch wenn, ja, keine Ahnung, das 1 zu 1000 wäre oder 1 zu 10.000, es ist immer noch, 1 zu 1 Million wäre immer noch sehr viel Geld. Aber der Basti, Alter, der geht auf Google und guckt erstmal den aktuellen Währungsstand an und denkt sich, ja, mal gucken, ich rechne jetzt mal aus, lohnt sich das jetzt wirklich an diesem Spiel teilzunehmen? Und dann, Alter, fängst du an, hier noch zu erzählen, wie viel das ist.
Ja, das okay, ist Kartoffelmus. Außer, ganz ehrlich, bevor du deinen kleinen Arsch da in Lebensgefahr bringst, da würdest du ja wohl auch erstmal nachrechnen. Ich wette, dass 90% der Leute, die uns gerade zuhören, die Squid Game schon geguckt haben, haben während der ersten Folge gegoogelt, wie viel denn ein koreanischer Won ist. Vielleicht ist es ein sehr deutscher Move, aber ich war auf jeden Fall überrascht, weil für mich als Deutschen machten 44 Milliarden im Verhältnis zu 50 Millionen schon einen Unterschied. Verstehst du? 44 Milliarden ist, ich kaufe den Mond und lasse ihn gegen den Mars fliegen und 50 Millionen ist eher, ich kaufe mir 50 coole Autos oder so, weißt du? Da ist schon ein Unterschied gegeben, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, die werden halt entführt, die kommen auf diese Insel, die werden in ein Spiel verwickelt und was dann passiert, das wäre schon eigentlich zu viel gespoilert, aber man ahnt es schon relativ früh, so wohin es vielleicht laufen wird. Und da die Serie auch, glaube ich, ab 16 oder 18 ist, kann man schon vorausgehen, dass die nicht mit Wattebällchen beworfen werden. Wie explizit diese Serie dann aber am Ende ist, also was mit denen passiert, mit den Teilnehmern und so, das ist halt schon wieder sehr koreanisch. So, ne? Es gibt ja diesen Film Oldboy, den ich mal in unserem Podcast empfohlen habe, der ist. Ja. Und das können halt andere Länder nicht. Ne? Wenn das ein deutscher Film wäre, dann würden, weiß ich nicht, dann wäre das alles sehr abgespeckt und sehr, und Matthias Schweighöfer würde natürlich überleben, weil Matthias Schweighöfer sowieso dabei ist und so. Und in Korea so, da denken die einfach, ist mir doch egal, so, ach, ist ein Kind, fahr halt mit dem Auto drüber, so, weißt du, das ist einfach krass. Also, die sind halt schon ziemlich krass.
Aber das
krass.
Ist bei uns echt so, Digga. Bei uns, wenn die Filme drehen, immer die gleichen Schauspieler.
Immer.
Sind immer die gleichen Schauspieler. So, auch die, die in den Kinos kommen, es sind immer, weil in Deutschland ist halt so, ja, bis jetzt hat es ja funktioniert, also machen wir da weiter. Und das ist echt langweilig irgendwann.
Ja, aber das ist eine wirtschaftliche Rechnung. Guck mal, wenn ein Produzent hingeht und sagt, hier, ich habe 10 Millionen, ich will den in den Film investieren, dann sagt er halt, okay, weißt du was, ich gebe erstmal 3 Millionen an Matthias Schweighöfer, weil wenn der kommt, oder Elias Mbarek, wenn der kommt, dann habe ich schon mal 500.000 Zuschauer. So simpel ist es leider. Das ist wirklich so. Und
ich finde das schade.
Ich finde es auch schade, das fällt uns in Hollywood nicht so auf, aber in Hollywood ist es ja auch nicht viel anders. Weißt du, wenn du, keine Ahnung, du hast jetzt ein Filmskript und du kriegst für diesen Film Brad Pitt. So, dann ist jetzt schon mal klar, dass dieser Film in jedem Kino auf der Welt zu sehen sein wird und dass der Film sehr wahrscheinlich ein bisschen erfolgreich sein wird. Aber auch Brad Pitt oder George Clooney haben halt Flops hingelegt. So, jeder Schauspieler hat mal einen Flop. Aber das ist so das Denken dahinter. Das Problem ist, für nachwachsende Schauspieler, also Schauspieler, die jetzt in Deutschland oder auch in Amerika oder so erfolgreich werden wollen, die haben ja keine Chance. Weil wenn du keinen Namen hast, ziehst du kein Publikum. Wenn du kein Publikum ziehst, wirst du nicht besetzt. So, und das ist in Deutschland, führt das dazu, dass es gefühlt die gleichen 10 Leute gibt, die einfach jeden Film spielen, wo du so denkst, so, Alter, jetzt, also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe ja nichts gegen Matthias Schweighöfer, aber könnte ich jetzt mal einen Film gucken, in dem der nicht auftaucht? So, das fände ich eigentlich ganz angenehm.
Ich finde es auch. Also ich denke mir immer, also immer die gleichen Schauer, ich kann es irgendwann nicht mehr sehen. Überall. Und dann auch überall die gleichen Werbegesichter, überall. Also die werden ja so richtig so, das ist halt, es läuft, dann läuft es. Also ich wiederhole mich gerade nochmal, aber ist halt so. Dann nimmt man den, weil man sagt, ja, der funktioniert jetzt hier in Deutschland. Also schon seit 15, 20 Jahren.
Ja, aber es ist halt Jackpot. Also ne? wenn du das hast, ist der Jackpot so. Ja, wenn du das geschafft hast, dass du läufst, dann läufst du auch richtig so. Ne? Und dann machst du halt
ja,
alles.
Aber ich will ja einen Film angucken, weil der Film geil ist. Und das ist halt das Problem. Wenn wir die Filme auf die Darsteller reduzieren, dann ist mir der Film scheißegal am Ende. Ja, weil dann heißt es ja, der spielt mit, also muss er gut sein. Aber guck mal, deswegen laufen die Serien auch so gut auf Netflix, weil das sind meistens unbekannte Leute. Auch so, du hast ja gesehen, wie erfolgreich eine gute Serie oder ein Film sein kann. Zum Beispiel Haus des Geldes. Warum war der so erfolgreich? Ich habe die Schauspieler nicht gekannt und ich war so, boah, Alter, wie geil ist das so? Oder
ich weiß allerdings nicht, ob die in Spanien Stars sind, so, ne? Also das weiß ich nicht. Es kann sein, dass das so, weißt du, dass die Darsteller, die in der Serie vorkamen, in Spanien das sind, was in Deutschland, keine Ahnung, Elias Mbarek ist oder so. Ne? Also dass, wenn du in Spanien lebst und die Serie guckst, dass du dann schon genau weißt, wer das ist. Das weiß ich nicht. Aber das ist am Ende auch egal, so, ne? Weil die Serie war darüber einfach gut. Also die war einfach gut gemacht, zumindest die erste Staffel.
Absolut.
Das, was mich an Haus des Geldes am meisten genervt hat, war, dass einfach diese Hauptdarstellerin Tokio, wo ich mir einfach nach 3 Minuten gewünscht habe mit ihrer komischen Playmobil-Frisur, dass da jetzt sofort irgendeiner ihr eine Kugel in den Kopf jagt, weil die mir so unfassbar auf die Nüsse gegangen ist mit ihrer Art. Das ist immer schlecht, wenn die Hauptdarstellerin nervt, weißt du?
Echt, ich fand die voll gut.
Boah, die genervt, Alter. Und du kannst in Deutschland zum Beispiel auch immer, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, ich habe mir eine einzige Folge Tatort in meinem Leben angeguckt. Den Saarland-Tatort, vor ungefähr einem halben Jahr.
Ja,
mal.
Das hast du erzählt.
Ja,
und das war richtig Katastrophe.
Ja, erstmal Katastrophe, aber das Allerbescheuertste war, da kam halt in der Nebenrolle nach 3 Minuten ein sehr bekannter deutscher Schauspieler vor, Kai Wiesinger. So, der kam für 1 Minute vor, weißt du, der ist halt sehr bekannt, der macht seit 30 Jahren Filme, jeder kennt das Gesicht, der ist mit Bettina Zimmermann verheiratet, guter Schauspieler. Und da habe ich meine Frau angeguckt und habe gesagt, das ist der Mörder. Und meine Frau so, ja, warum soll der Mörder sein? Ich sage, ja, weil die den Typen einfach nicht einfliegen würden, dem 10.000 Euro geben würden und den da hinsetzen würden für 2 Sätze. der ist der Mörder, so. Weil sonst kommt der gar nicht erst, ne? Und er war der Mörder. So, nach 2 Stunden Film sitzt du da so, okay, Kyle Wiesinger ist der Mörder, ich bin so schockiert, oh wow, ja. Oh wow. Aber das passiert.
Aber jetzt guck mal. Aber du bist jetzt, du bist doch so ein Filmspezialist. Du bist doch voll der Filmcrack, okay? Ich gebe dir jetzt fiktiv, also ja, nicht fiktiv, sondern fiktiv.
Fiktiv.
Okay. Mhm. Gebe ich dir jetzt mal 10 Millionen Euro. Was würdest du jetzt für einen Film drehen? Jetzt hast du die Möglichkeit, mir dein Drehbuch zu verkaufen, weil du bist ja so ausgecheckt und du weißt ja immer, hey, ich bin der Beste, ich kenne mich aus mit Filmen, ach, das war nicht gut, hier, die Kameraführung hat mir nicht gefallen, Hauptdarstellerin war ein bisschen strange. Was würdest du für einen Film kreieren? Hast du sowas in deinem Kopf?
Du meinst, wenn ich jetzt, ich soll jetzt sagen, was für einen Film ich so gut finde, dass ich wünschte, ich hätte ihn gemacht, oder was für einen Film würde ich selber drehen?
Genau, du musst mir jetzt sagen, Özcan, ich habe eine Filmidee.
Naja, guck mal, ich habe ja mal Film studiert für ein Jahr, ne? Also Drehbuch.
Das war nicht die Frage, okay?
Ja, aber da will ich ja hinaus drauf.
Okay, erzähl
und ich
mal.
Ich habe damals,
wusste ich nicht.
Wir hatten 30 Studenten in der Klasse und dann haben wir das erste Jahr einen Studentenfilm drehen müssen. Also jeder hat seinen Job bekommen. Der eine war der Beleuchter, der andere war der Kameramann. Natürlich alles total studentisch. Aber mein Job war, weil ich immer gesagt habe, ich schreibe gerne, ich sollte die Geschichte dazu schreiben. Und die Aufgabe war, einen Film ohne Sprache zu drehen, also einen Stummfilm im weitesten Sinne, ne? Und
ja, bietet sich an bei einem Lispelnden. Sorry, aber der war gut.
Was,
okay,
was für
erzähl
ein
weiter.
Kleiner Bastard. Naja, jedenfalls, du bei dem Film gewesen wärst, dich hätte man früher gut gebrauchen können, so in den 70er, 80er Jahren, als es noch Film gab, der richtig eingelegt werden musste in die Kamera, mit deinen kleinen Händen, dass du das Zelluloid in die Kamera reingebastelt hättest.
Ich könnte es super machen. Ich würde auch diese Filme dann schneiden.
Genau.
Weißt du, mit so einer kleinen Rasierklinge immer so. Und ich könnte es dann perfekt kleben und dann wieder in diese Rolle reinmachen.
Genau, dafür wärst du genau der Richtige. Ja. Und ich habe einen Film geschrieben, weil wir hatten nur 5, der sollte nur 5 Minuten lang sein, über ein kleines Mädchen, das zu Hause gequält, unterdrückt wird von den Eltern und das dann was auf ein Blatt Papier malt, während es so am Schreibtisch sitzt oder am Essenstisch mit den Eltern, was auf die Serviette malt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Jedenfalls, ich glaube, ein Auto, das verunglückt und man hört draußen nur, wie 2 Wagen ineinander prallen. Und dann wird bildlich relativ schnell klar, dass alles, was das Mädchen zeichnet, auch wahr wird, ne, und existiert. Ne, also es zeichnet dann auch, dass die Katze stirbt und so. Und ganz am Ende des Films...
Den Film gibt's schon.
Nein, den gab's damals noch nicht. Das war 2002. Und
habe ich schon gesehen.
Nein, hast du nicht gesehen, du Bastard. Jedenfalls. Egal. Jedenfalls haben wir den Film dann gedreht. Ganz am Ende des Films zeichnet das Mädchen eine Tür auf die Wand und geht durch diese Tür und verschwindet, ne? Aus ihrem Elternhaus. War nur 5 Minuten Kurzfilm. So, aber da habe ich schon gemerkt, erstens, wie schwer es ist, ein Drehbuch zu schreiben. Zweitens natürlich, wie krass begrenzt unsere Mittel waren. Wir hatten 1.000 Euro für den kompletten Film mit allem, mit Special Effects, mit allem. Und das war wirklich, ne, ohne Scheiß, 1.000 Euro ist nichts bei sowas. Also gar nichts. Wenn du einen Film drehst, ne, du brauchst eine Drehgenehmigung. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst, sag mal, du willst im Stadtpark drehen und du baust eine Kamera auf und dann kommt das Ordnungsamt und dann kostet das richtig Geld, weil darfst da ja dann nicht drehen. Das ist ja nicht erlaubt. Das ist öffentlicher Raum oder Leute im Hintergrund und so, bla, ne. Das heißt, wenn du einen blöden Mini-Studentenfilm drehen musst oder willst, dann musst du sogar schon Straßen sperren lassen, damit im Hintergrund keine Leute durchs Bild laufen, die nicht gesehen werden sollen oder die nicht wollen, dass sie gesehen werden, also die sich dann nachher beschweren, so dass sie auf einem Bild drauf sind, weil dann können sie sich dafür verklagen. Also Film zu machen, so ist viel, viel komplizierter und viel aufwendiger, und als man so denkt. Und das Schlimmste ist halt, du musst immer alles wiederholen und es dauert ewig, ne? Also die Typen, die Avengers oder so gedreht haben, ne? Da warten die Schauspieler manchmal 10 Stunden, um eine Szene zu drehen. Und dann läuft irgendwas nicht richtig und dann müssen es nochmal drehen und nochmal und nochmal. Und selbst bei unserem popeligen 1.000-Euro-Studentenfilm hat mich das schon so viel Nerven gekostet, war aber im Endeffekt eine schöne Erfahrung. Und ich habe für mich bewusst entschieden, dass ich nicht im deutschen Film arbeiten möchte und dass ich nicht Drehbuchautor werde, weil der Typ, der uns Drehbuch beigebracht hat, war mega nett, hatte aber auch ein kleines Schluckstuck-Problem und hat dann so irgendwann mal heulend vor uns Studenten gesagt, so, ihr dürft auf gar keinen Fall in den deutschen Film gehen. Der einzige Film, den ich jemals verkauft bekommen habe, war ein RTL-Fernsehfilm über Haie. Und das war so schrecklich und das war fürchterliche Scheiße und von dem Geld lebe ich immer noch. Und da habe ich so gedacht, so, okay, wenn das meine Zukunft ist, ne, dass ich irgendwie bei meiner Mutti lebe und das einzige Geld, das ich verdiene, verdiene ich damit, dass ich schlechte RTL-Fernsehfilme schreiben muss, weil die coolen Filme, die ich schreibe, interessieren keine Sau. Da habe ich gesagt, so, okay, ich bin raus, ey, nach einem Jahr. Das wollte ich dann nicht.
Aber ich habe auch eine Filmidee. Und ich glaube, der Film würde so richtig durch die Decke gehen. Das ist auch ein Kurzfilm.
Ja.
Okay?
Ja.
Der Film heißt der Kakadu.
Mhm.
Also, guck mal, das ist jetzt so ein Typ, okay?
Mhm.
Der geht zum anderen und sagt so, hey, du. Dann sagt der andere so, Kaka. Und dann kackt er einfach auf die Straße und dann sagt er zum anderen, Kaka, du? Und dann so, nein, du Kaka. Also es ist wirklich ein sehr kurzer Film. Ich habe damals für diese Idee 50 Euro bekommen, also für die Umsetzung. Wir haben das dann auch zu Hause gedreht, weil wir halt auch wenig... Weißt du, gerade wegen den ganzen Lizenzen, die man dann auch braucht, draußen zu drehen, du weißt, dann kommt Ordnungsamt und sagt, warum habt ihr hier hingekackt?
Özcan Kosa, ja, der Kacker. Ohne Scheiß, warum erzähle ich dir überhaupt irgendwas aus meinem Leben? Warum? Warum mache ich das überhaupt?
Aber guck doch, warte mal ganz kurz, guck mal. Aber das war jetzt eine Geschichte, die hast du mir erzählt von damals. Okay, du hast gesagt, hey, ich habe Film studiert. Und ich wollte Regisseur werden oder ich wollte Drehbuchautor werden. Gut. Bist du nicht geworden, du hast abgebrochen. Aber jetzt gebe ich dir, und ich sag's dir nochmal was, ich gebe dir 10 Millionen Euro. Du hast jetzt die Möglichkeit. Und was Gute ist, wenn du jetzt dieses Drehbuch, okay, veröffentlichst und jemand klaut die Idee, das haben wir festgehalten hier im Podcast, dass du die Idee hattest. Was würdest du für einen Film drehen? Vielleicht gebe ich dir auch 20 Millionen, wenn deine Special Effects ein bisschen teurer werden.
Okay.
Also erstmal die Frage, würdest du ein Drama drehen oder einen Horrorfilm? Ich leite dich mal ein bisschen durch deine Vision.
Ist gar nicht so leicht zu beantworten, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn ich unendlich Geld hätte, dann würde ich einen Science-Fiction-Film drehen, sowas wie Blade Runner oder so.
Science-Fiction?
Ja.
Okay.
Warum?
Und sollte dieser Film dann in der heutigen Zeit stattfinden oder so in 1000 Jahren? Ja, ich frag dich ja, du hast ja, vielleicht gebe ich dir 10 Millionen, ich weiß es noch nicht.
Der würde schon, also Science Fiction wäre dann in dem Fall Zukunft, ja, in der Zukunft. Es würde um eine es würde darum gehen, dass eine kleinwüchsige Splittergruppe aus der Türkei die Welt übernommen hätte, weißt du? Die sogenannten Kosas, so ein kleines Untervolk, das dort in Höhlen haust und sich allein von Schneckenkadavern ernährt. Und die haben irgendwann Zugang über den Duracell-Hasen zu unendlicher Energie gefunden und sind losgezogen und haben die ganze Welt übernommen. Und deren Ziel ist es, dass alle Menschenhände klein werden. Und die reisen dann rum und hacken Leuten die Hände ab und kleben denen so kleine Plastikhände an. Und dann, das wäre der Film. Und dann wäre ich als einziger aufrichtiger Kämpfer gegen die Kosas, würde ich die ganze Zeit oberkörperfrei auf einem Pferd reiten und würde diese ganzen kleinen Kosas mit so einem langen Speer abstechen. Das wäre eigentlich, ja, das wäre der Film.
Hey, das ist eine super geile Idee. Guck, jetzt haben wir doch schon mal was. Guck mal, in Amerika hättest du jetzt schon 10 Millionen in der Tasche. Die würden sagen, hey, that's a great idea. Das gab's nämlich noch nie.
Naja,
das gab's nämlich noch nie.
Du wunderst dich halt, ne? Manchmal, wenn Leute richtig mächtig werden, zum Beispiel einer der größten Unfälle der Filmgeschichte, den ich leider nie ganz gesehen habe, ist Battlefield Earth. Der Film, John Travolta war ja in den 70er Jahren Superstar, in den 80er Jahren durchgängig bekokst und hat gar nichts mehr hingekriegt. Und in den 90er Jahren kam dann Pulp Fiction. Und durch Pulp Fiction wurde John Travolta, der schon komplett, weißt du, der war weg vom Fenster. Keine Sau hat sich mehr für John Travolta interessiert. Ging der auf einmal wieder richtig durch die Decke. Alle wollten mit John Travolta Filme drehen, im Körper des Feindes.
Ich mache nur die Musik dafür.
Ist das Pulp Fiction? Ja, okay. Naja, jedenfalls, alle wollten mit ihm Filme drehen. Und dann hat er irgendwie 1999, 2000, hat er irgendeinen Filmboss überredet, ihm 100 Millionen Dollar zu geben für einen Film über das Buch des Scientology-Gründers, Battlefield Earth, also der Typ, der Scientology erfunden hat, Ron L. Hubbard.
Ja.
L. Ron Hubbard, genau. L. Ron Hubbard, der so im weitesten Sinne Kleintrickster und Betrüger und ganz stranger Typ war. Und dieser Film muss so unerträglich, unfassbar scheiße sein, dass man ihn kaum durchstehen kann. Dass man da sitzt und sagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich möchte mir jetzt hier im Kino mit Popcorn die Augen aus dem Kopf drücken. Und der ist auch so unfassbar gegen die Wand gefahren. Der hat irgendwie 2 Millionen Dollar oder so eingespielt. War einer der größten Flops der Filmgeschichte. Und die haben ihm aber trotzdem so viel Kohle gegeben, weil die gedacht haben, ey, der John Travolta, der weiß schon, was er macht. Und das hat dann gar nicht funktioniert so, ne? Wie ist eigentlich bei türkischem Kino? Wie ist türkisches Kino? Ich habe noch nie einen türkischen Film gesehen. Ich komme aber aus einer Stadt, Gelsenkirchen, die eine große türkische Gemeinde hat. Und in meinem Heimatkino, damals hieß das Warner Movie Village irgendwas, es wurde 1000-mal umbenannt, gab es immer 10 Kinosäle und in 2 oder 3 Kinosälen liefen ausschließlich türkische Filme. Wie ist türkisches Kino?
Also ich als Sprecher der türkischen Community in Deutschland, kann über die türkische Cinematografie Folgendes sagen, Basti. Nee, also türkisches Kino ist richtig big, aber in der Türkei sind mehr Serien so richtig cool. Also viele gucken unglaublich viele Serien. Also die Produktion, aber halt auch die Filme sind mega. Also es gibt echt richtig, richtig gute türkische Filme. Türkische Comedy-Filme liebe ich. Es gibt Colpacino, ist zum Beispiel übelst lustig. Colpacino. Das ist so die Verarsche von der Pate mäßig so. Das ist so über türkische Mafia. Digga, du lachst dich tot. Oder Kutsal Damacana heißt der. Ey, Basti, das ist die Verarschung von der Exorzist. Digga, du stirbst.
Eine türkische Verarschung von der Exorzist.
Der Exorzist, ja. Das heißt Kutsal Damacana. Ey, das ist.
Was heißt das übersetzt? Was heißt das übersetzt?
Damacana kann ich jetzt nicht so 1:1. Kutsal heißt heilig. Aber ich kann gerne nochmal gucken. Also ich müsste jetzt wirklich googeln. Damacana. Almanca, warte. Ballon, der heilige Ballon.
Der heilige Ballon, okay.
Ja, ey, aber Bro, du lachst dich tot. Das ist halt so ein Schlitzohr. Şafak Sezer spielt das, ein super Schauspieler. Der spielt so einen Schlitzohr-Typen, der eigentlich immer guckt, wie er irgendwie Cash macht oder überleben kann. Und irgendwann sagt halt so ein Priester, hey, ich gehe in Urlaub, kannst du auf die Kirche aufpassen? Und der sagt so, hey, ich habe doch was Besseres zu tun. Und dann kriegt er halt mit, dass es da halt Wein gibt und er kann dort kostenlos schlafen. Dann der so, ja, auf jeden Fall, ich mach das. Und irgendwann klopft es halt nachts an der Kirche und dann sagt eine Frau so, hey, ist der Priester da? Und der so, nein, der ist unterwegs. Und die so, hey, ich brauch den ganz dringend, weil wir haben ein Problem. Und der so, ich hab doch gerade gesagt, der ist unterwegs, weißt? Und dann läuft es halt darauf hinaus, dass sie ihm so klar macht, so, hey, wir sind sehr wohlhabend. Und ist egal, was es jetzt kostet, er soll jetzt bitte kommen. Und dann geht er halt rein, zieht die Klamotten an, der so reden wir doch nochmal drüber. So, hey, Digga. Dann geht er dorthin und die Tuss hat besessen, wie beim Exorzisten. Morok, das ist so lustig, was der da treibt. So, wo er das erste Mal die Tür aufmacht und die dreht halt ihren Kopf um, wie bei Exorzist. Und der so, Ananasiki.
Ananasiki.
Der so, fick deine Mutter und so, macht dann wieder zu. Und dann gibt's halt so Szenen, wo die den anpisst und so ankotzt. Und der bleibt einfach so stehen. Hey, das ist echt gut gemacht. Aber ich mag türkische Comedy, mag ich wirklich sehr. Türkische Comedy-Filme gucke ich mir sehr gerne an.
Kino in der Türkei ist groß, ne? Also die Türken gehen gerne ins Kino.
Digga, das ist richtig groß, ja. Also die Türken sind früher sehr, sehr gerne. Wir hatten ja mal, weißt du noch, wir hatten mal über dieses Yeşilçam, so früher diese türkische Filme überhaupt geredet, was die auch in den Menschen verursacht haben. Und wieso sie sich so dran festgehalten haben an den türkischen Filmen, weil es war halt auch eine Form, ja, glaube ich, in einer Welt zu leben, weil die Geschichten, die dort auch erzählt werden, sind genauso wie in der Musik. Reiches Mädchen trifft armen Mann, er liebt sie, die kommen nicht zusammen oder so die Dramafilme sind immer die gleichen. Es geht viel um Ehre, Stolz,
Liebe. Wird auch getanzt wie bei den Indern? Nee, ne?
Nee.
Also Bollywood-mäßig. Bollywood finde ich richtig crazy. So, weißt du, die kommen so rein, so,
Bro.
Ich lasse mich scheiden. Ich liebe dich nicht mehr, Ranesh. Und sie eher so, doch, du liebst mich noch. Und dann fängt er einfach so an zu tanzen und denkst so, warum tanzt der Typ denn jetzt? Genau. Warum tanzt der
jetzt? Die ganze Zeit, Alter. Das hatte ich, also... Ich habe mir das manchmal auch bei McDonald's so überlegt. Weißt du, früher haben bei McDonald's hier in Stuttgart nur Inder gearbeitet. Da haben wir mit Kumpels auch gemacht. Wieso, überleg mal, du sagst so, hey, ein Cheeseburger, der so, warte. Und dann fängt es an.
Ja, aber das ist deren Filmkultur, ne? Das ist komplett, ja. Also, versteht, ich meine, das ist ja eigentlich total irre. Das muss ja auch irgendwann mal einer sich ausgedacht haben. Hört zu, Leute, in jedem Film, in dem irgendwas stattfindet bei uns, muss irgendwann einer irgendwie tanzen und singen, egal wie unpassend das ist. Stell dir mal vor, keine Ahnung, in Stirb langsam mit Bruce Willis, würde der da am Nakatomi Plaza hängen und auf Hans Gruber schießen und bevor Hans Gruber vom Hochhaus fällt, macht er einfach nochmal so eine schnelle Dance-Nummer und singt dazu und so. Das,
ja.
Das ist so unpassend, aber die Inder brauchen, also das ist ja komplett bei denen Standard, das muss sein in jedem Film. Also es gibt sicherlich auch indisches Action-Kino, wo das nicht ist, keine Ahnung, aber im Bollywood-Kino immer, doch, ne?
Digga, auch bei Action-Filmen. Ey, meine Eltern inhalieren indische Filme. Indische Serien, ich war jetzt wieder 3 Tage bei meinen Eltern, okay? Und wir haben von morgens bis abends indische Serien und indische Filme angeguckt. Meine Mama liebt das. Und meine Schwester war auch zu Besuch. Also eigentlich haben wir nur die Serien angeguckt und dann hat meine Schwester einen Bollywood-Film angemacht. Und dann ging es halt so, wie du sagst. Es passiert dann irgendeine Szene oder er erwischt sie beim Fremdgehen, dann fangen die an zu tanzen. Muruk. Also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Verstehst du? Also es passt ja nicht immer so, wie du sagst.
Aber
so, keine Ahnung. Der macht die Tür auf, der so, und dann auf einmal so, dann fangen die wieder an. Ich so, Morok, du hast sie gerade beim Fremdgehen erwischt. Jetzt ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um zu tanzen.
Aber stell mal im realen Leben vor, du kommst nach Hause, ne? So, deine Frau liegt irgendwie unter Postboten, er ist gerade richtig am Ballern, die beiden so, yeah. Und du stehst da so, Claudia. Und dann steht der Postbote so auf und macht einfach mal so spontan Starlight Express.
Nein, der Postbote, guck mal, der macht die Tür auf und der sagt so, Hannelore. Und so unter dem Postboten liegt die. Und die so, Manfred. Und dann sagt der Typ zum Briefträger so, was machen Sie da? Der so, ja, es war ein Einschreiben.
Persönliche Übergabe.
Sie konnte gerade nicht unterschreiben.
Ja.
Ey, Digga, ich hab so geeilt. Das ist aber ja, eigentlich eine gute Form abzuhauen. Das stimmt schon.
Ich finde.
Wenn dann alle anfangen zu tanzen,
ja,
dann kommen die Nachbarn dazu.
Bei den Indern ist es ja auch so, dass das alles noch so prüde ist, ne? Die dürfen sich ja nicht küssen oder Sex haben oder so in den Filmen, ne? Das ist komplett, also die Frauen werden immer so als was Heiliges dargestellt und es wird zum Beispiel Kuss und so, wird immer nur angedeutet. Und dann hat vor ein paar Jahren mal Richard Gere irgendeinen Film mit einer ganz, ganz bekannten indischen Schauspielerin gedreht. Also mit einer Schauspielerin, die so groß ist wie bei uns, keine Ahnung.
Oh, ja, so Shah Rukh Khan in Indien, so in weiblich. Ja,
genau, der weibliche Shah Rukh Khan, ne? Und dann
die weibliche Shah Rukh Khan.
Und dann gab es halt so, eine Pressekonferenz. Und er wurde halt irgendwie gefragt, ne, wie das denn war, mit dieser bekannten, tollen Frau zu arbeiten. Und dann hat er sich so rüber, also hat er irgendwie ein Lob an sie gegeben und hat sie dann so in den Arm genommen und auf die Wange geküsst. So als Zeichen der Verbundenheit, ne? Alter, es gab Forderungen, Richard Gere öffentlich zu vierteilen dafür, dass er diese Frau berührt hat. Da war richtig Alarm, ne? Der Pressesprecher von Richard Gere musste antreten da und musste sich entschuldigen. Richard Gere musste sich entschuldigen und so. Dem war überhaupt nicht bewusst, dass das als absolut respektloses Zeichen gelten würde, eine in Anführungszeichen verheiratete Schauspielerin. Weißt du, das würde sie ja in Amerika, würde das ja keinen interessieren, ne? Aber da war richtig Alarm im Darm. Das ist halt eine ganz andere Kultur. Und in den Filmen, ich habe mir in meinem Leben, glaube ich, 3 Bollywood-Filme angeguckt. Ich kann verstehen, was Leute daran spaßig finden. Ich kann das nicht. Also ich komme da nicht mit so. Ich check das nicht. Aber das ist schon anstrengend. Besonders, weil das hat ja keine... Da gibt's ja keine echten Probleme, sondern es wird halt immer alles durch Tanz gelöst, so. Weißt du, denn am Ende tanzen halt alle so.
Ja, aber ich glaube, das ist halt kulturell verankert. Also ich zum Beispiel als Türke, wenn ich das sehe, ich denke mir so, ey, die tanzen wieder. Zum Beispiel, wenn ich mit einem deutschen Kumpel auf eine türkische Hochzeit gegangen bin, dann hat der die Krise bekommen, Alter. Der war so, Moruk, ihr tanzt die ganze Zeit. Ich so, ja, deswegen kommen wir ja hierher, weißt du? Aber wenn ich auf eine deutsche Hochzeit gehe und dann packt zum 12. Mal ein Familienmitglied das Mikrofon und fängt an, ja, und als der Michael damals noch ein Kind war, wollte ich noch sagen, dass er ja das und das gemacht hat. Und alle, komm, es ist wieder Zeit für einen Hefeweizen. Lock, 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 lock. So, und jetzt spielen wir alle zusammen ein Spiel, weil wir so lustig sind.
Oh ja, das ist
Ich glaube, also wenn jemand
auf der Einladung meiner Hochzeit stand drauf, keine Spiele. Also, weißt du, so, weil mir das wichtig war, dass die Gäste wissen, dass bei uns nicht gespielt werden wird. Es wird niemand irgendwie an irgendwie Seilen befestigt, es wird kein Strumpfband gefangen und es werden keine dummen Spiele gemacht. Aber das ist sehr deutsch, du hast recht. Deutsche Hochzeit,
also irgendjemand muss eine Rede halten.
Ja,
nee, aber ich finde schön, wenn die Mama eine Rede hält, oder
ja,
der Papa.
Ja, wenn die Eltern das machen, ist das schön. Ja,
das finde ich echt schön. Also ich war auf einer deutschen Hochzeit letztens und da hatte ich auch so, also wirklich war ich den Tränen sehr nah, weil das so herzlich war und wirklich, du hast gemerkt, es ist das Herz einer Mutter, das gerade spricht so. Und das hat mich wirklich sehr tief getroffen. Und dann war halt natürlich wieder ey, Party. Aber dann kam halt wieder diese Spiele und alles und ich war so, ey, Bro, Alter, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, man muss auch immer sehen, bei indischen Filmen ist genau das Gleiche wie in türkischen. Also wenn ich die angucke, finde ich Parallelen dazu. Es ist auch immer so, reich, arm, also es wird immer mit so sozialen Stories gespielt, so. Reiche Leute, arme Leute verlieben sich, oder?
Da sind wir aber wieder bei Squid Game, ne? Weil am Ende, weißt du, die Koreaner zum Beispiel, das ist ja eine sehr fortschrittliche Gesellschaft, Südkorea. Das ist ja nicht Nordkorea, ne? Sondern die sind technologisch, finanziell, entwicklungstechnisch unglaublich weit vorne, ne? Aber was es in Korea gibt, was sich fast in jedem dieser Filme niederschlägt, auch Parasite, der ja hier den Oscar gewonnen hat und so, ist halt eine extreme gesellschaftliche Schere. Also es gibt eine obere Kaste, die extrem reich ist und es gibt sehr viele Menschen, die sehr, sehr, sehr arm sind oder die unter sehr, sehr geringen Bedingungen leben, ne? Und das Krasse daran ist, dass sich das in diesen Filmen auch niederschlägt. Das geht auch bei Parasite, ne, der hier den Oscar gewonnen hat und auch bei Squid Game, geht es am Ende ja um Geld, so, ne? Und bei der Serie zum Beispiel, bei Squid Game, ist einer der wichtigsten Punkte, da gibt's halt einen Moment, wo die sich entscheiden wollen wir weiterspielen oder nicht. Und egal, was ihr bis zu dem Zeitpunkt über die Serie wisst oder nicht, aber jeder normale Mensch würde sagen, auf gar keinen Fall, ich möchte jetzt bitte sofort nach Hause. Und die Charaktere in dieser Serie sagen halt, ey, dieses Geld ist uns so wichtig, wir spielen weiter, egal ob das für uns gefährlich ist oder nicht. Und das zeichnet halt auch so ein bisschen... Zumindest, was ich mal, ich kenne einen Südkoreaner, der auch sagte so, das zeichnet schon wirklich nach, wie es auch ist, so, ne? Also es gibt halt einen Graben in der Gesellschaft zwischen sehr reich und sehr arm. Und die Armen wollen unbedingt reich werden und tun dafür alles. Und.
Aber das ist doch hier genauso. Also.
Ja.
Sagen wir es jetzt mal so, in Deutschland wollen ja auch Leute, die jetzt nicht wohlhabend sind, gerne wohlhabend sein, oder?
Das wollen
Leute,
alle Menschen.
Sind,
das wollen
ja,
alle Menschen.
Das wollen ja irgendwie alle Menschen.
Ja, aber da hast du recht, aber da gibt's immer noch einen Unterschied in konformistischen Kulturen, wie jetzt Südkorea, China, Japan etc. Da ist diese Leistung das Empfinden von Leistung und das Empfinden von, zum Beispiel wird bei Squid Game immer wieder betont, dass ein Charakter zur Universität gegangen ist. Der war doch auf der Wirtschaftsuni, der war doch auf der Wirtschaft. Das würde Deutscher keine Sau interessieren. Da, es gibt ja so, wie Dinge wahrgenommen werden in Ländern, ganz unterschiedliche Auffassungsweisen. Zum Beispiel Reichtum. Weißt du, wenn in Russland einer mit einem tiefer gelegten Porsche an der Ampel steht, dann denken die Leute, die vorbeilaufen, ich war in Russland, die Haltung dazu ist so, wow, der muss krass was geleistet haben, dass er dieses Auto hat. So, der muss krass Geld haben, aber dieses Geld hat er auch verdient. Ähnlich wie in Amerika, man zeigt seinen Reichtum. Ne? Du kannst nicht mit genug Gold behangen sein, du kannst nicht genug teure Autos haben. In Deutschland ist ja zum Beispiel, zeige ich meinen Reichtum, komplett anders. Wenn du deinen Reichtum zeigst, bist du am Ende ein bemitleidenswerter Pisser. So, die Leute, wenn du mit einem 500.000-Euro-Auto an der Ampel stehst, da guckt keiner rein und sagt, boah, bist du ein geiler Typ, sondern die denken alle, was bist du für eine arme Wurst, dass du uns allen hier ins Gesicht drücken musst, wie reich du bist, und wahrscheinlich hast du einen kleinen Pimmel. Und die Haltung dazu ist komplett anders. Das ist kulturell bedingt völlig anders in Deutschland als in anderen Ländern.
Aber glaubst du, dass Deutschland nicht konformistisch ist?
Ja, also kommt drauf an, auf welches Thema, aber in dem Fall, besonders bei Geld und so und bei Leistung, es gibt diesen alten deutschen Satz, den wirklich meine Oma mir schon gesagt hat, über Geld spricht man nicht, das hat man oder nicht. Warte mal, der ging noch mal ein bisschen anders, aber das ist so die grundsätzliche Haltung. Wenn du Geld hast, dann ist es nicht daran, das zu zeigen, das zu präsentieren, sondern es ist eher ein Zeichen von Bescheidenheit, wenn man das nicht zeigt. Und das gilt ja zum Beispiel, guck mal, die größten, es gibt Deutsche, die so unvorstellbar reich sind. Dieter Schwarz, der Lidl-Gründer, so, ne, der hat, was weiß ich, 70 Milliarden oder so. Von dem Typen gibt es nicht mal ein Bild. Das letzte Bild von dem ist 35 Jahre alt. Es gibt nichts. Du weißt nicht, wo der wohnt, du weißt nicht, wo das Anwesen ist, weißt du, dem gehört ein ganzer Ort so. Der ist so unvorstellbar reich. Oder auch die Aldi-Brüder etc. Das waren alles Leute, die nach außen ihren Reichtum nicht präsentiert haben, ne?
Ein Kumpel von mir hat eine Shisha, aber von dem gibt es 1 Million Bilder.
Ja!
Der ist so, Bruder, bei mir läuft, Alter. Man hat im AMG, Alter. Zack. Genau. Ja, aber ich glaube, es ist halt, ja, also, du hast recht, in der Hinsicht, dass es hier ein bisschen verpönt ist mit dem Geld. Aber ich glaube auch, dass es auch so eine Wertegesellschaft ist. Also, so in Asien haben die natürlich ganz andere Werte auch, ja, die in den Filmen so, wie soll ich dir sagen, eine sehr große Rolle spielen. Also du merkst dann halt auch oft, geht's halt um Ehre oder Stolz oder um wirklich die Liebe, was das für die zählt. Dass man zum Beispiel sagt, ich gebe meinen Reichtum auf, ich verlasse die Obhut meiner Eltern so gesehen und vermähle mich mit dieser Frau, egal ob ich jetzt dadurch in eine andere Kaste reinkomme. Und das ist dann halt auch so das Zeichen, so was dann wirklich wichtig ist. Also wir haben das ja hier auch. Hier in Deutschland ist ja auch, dass man denkt so, hey, das ist wichtig, das ist wichtig. Aber wenn du mal wirklich dann einen Schicksalsschlag hast, dann merkst du, dass eigentlich alles total unwichtig ist. Dass all das, für was du strebst oder für was du gearbeitet hast oder sonst irgendwas, wenn dir zum Beispiel Gesundheit auf einmal fehlt, dann merkst du auf einmal so, okay, fuck it, ja, für was habe ich das jetzt alles? Man sagt dir, es ist ja dieser Spruch, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und es stimmt auch. Also siehe Steve Jobs zum Beispiel. Weißt du, du bist der Motherfucker, du bist so der King, Revolutionär, du hast das ganze Leben der Menschheit eigentlich geändert mit deinen Visionen und. Und du denkst so, dir liegt die Welt zu Füßen und du kannst alles machen, aber auf einmal kommt ein Schicksalsschlag, bam, und auf einmal verändern sich deine Prioritäten im Leben. Aber halt auch der Menschen um dich herum so. Wo du dann merkst, was ist wirklich wichtig. Und ich glaube, ja, die Menschen, die halt in Indien leben, und das merkst du halt auch, das spiegelt sich halt echt oft in diesen Filmen, weil die sind mit so viel Armut, Hunger, Leid umgeben, dass diese Filme halt auch oft davon handeln. Und wo man denen sagt, entweder, hey, guck mal, man kann auch so damit umgehen, Und ich glaube auch, dieser Tanz ist halt einfach der Ausdruck der Freude. Also, dass du trotzdem Spaß haben kannst im Leben. Und ich bin mir sicher, dass die Leute, die aus ärmeren Verhältnissen oder die gerade ärmere Verhältnisse haben, dass die oft zufriedener sind im Leben als wir. Guck mal, weil wir hatten mal so ein bisschen drüber geredet, aber je mehr Geld du hast, desto mehr Probleme hast du. Man sagt immer, guck mal, jetzt komme ich mit den billigen Rap-Texten oder so, more money, more problems. Ist auch so. Also du, zum Beispiel, wenn du sagst, hey, ich bin broke, mein Geld reicht mir gerade noch so. Ich kann alle Rechnungen bezahlen und ist cool. Am Wochenende genieße ich mal eine Party und vielleicht gehe ich noch mit meinen Jungs was essen oder grillen. Cool. Fertig. Dann zockt man Fußball am Wochenende. Ist okay. Aber dann willst du dir etwas kaufen. Dann kaufst du dir eine Wohnung. Dann auf einmal, ah shit, reicht mein Geld jetzt noch hier? Aber ich will das noch renovieren. Ich will das noch haben. Ich will das noch kaufen. Ich muss diesen Stand erreichen. Ich muss das machen. Und du willst immer, immer, immer weiter hoch. Und du kommst gar nicht mehr zu dem Moment, wo du einfach chillen kannst. Weißt du, wo du einfach das genießen kannst, was du erreicht hast.
Das stimmt. Lustigerweise kommt in Squid Game ein Satz vor, den ich mir gemerkt habe, weil ich ihn wirklich gut fand. Sehr wenig Geld zu haben und sehr viel Geld zu haben, macht das Gleiche mit einem. Das Leben macht keinen Spaß mehr. Und das stimmt. Also es ist wirklich so, ne? Wenn du kein Geld hast, wenn du nichts hast, wenn du keine Möglichkeiten hast, dann hast du ja gar nicht den Zugang Spaß. Also klar, du kannst auch mal Spaß haben an Dingen, aber ganz viele Dinge, die andere Leute können, sich schöne Dinge kaufen, ins Kino gehen, was auch immer. Ne? Wenn du Hartz-IV-Empfänger bist und du hast 300 Euro im Monat zum Leben, so, dann gehst du halt nicht für 30 Euro ins Kino, so ist halt nicht. Und du gehst auch nicht ins Phantasialand für 80 Euro mit deiner Familie, so, ne? Sondern du musst halt dir komplett gucken, wie du am Leben bleibst. Und wenn du sehr, 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 sehr reich bist, so Dieter Schwarz oder Aldi-Brüder reich, im Milliardenbereich, wo du theoretisch jeden Tag deinen AMG nehmen kannst, den vom Hochhaus werfen kannst und dabei zugucken kannst, wie der abfackelt. Und in der Zeit, in der der AMG vom Hochhaus fliegt, hast du schon wieder so viel Geld an Zinsen verdient, dass du schon wieder einen AMG kaufen kannst, verlierst du auch alles an Spaß. Und das ist, glaube ich, wirklich so. Also es gibt ja nichts Gelangweilteres als diese Superreichen, die Kardashians, die Paris Hiltons und so. Weißt du, das sind Leute, die sind in Milliardenunternehmen reingeboren worden. So. Macht für dich Kim Kardashian oder Paris Hilton glücklichen Eindruck? Nur weil sie sich irgendwie alle Taschen und alle Schmuckstücke der Welt leisten können? Die sind doch am Ende total arm dran. Also es gibt doch, erstens haben die ihr Geld nicht selber verdient, was auch schon immer, glaube ich, schwierig ist. Weißt du, wenn du es selber verdient hast, kannst du immer noch sagen, ich habe dafür hart gearbeitet. Wenn du es nur geerbt hast, dann ist trotzdem im Hinterkopf immer so die Erinnerung, ja, ich habe eigentlich nichts dafür getan, dass ich so lebe, wie ich lebe. Und zweitens, diese Leute sind nicht glücklich aus meiner Sicht. Also die einzigen Superreichen, die ich kenne, die glücklich sind oder die einen glücklichen Eindruck machen, so kann man das sagen, sind die, die mit ihrem Geld was Gutes tun. So Bill Gates mäßig, weißt du, die irgendwie Millionen Kinder vom Hungertod retten und so. Das macht dann noch glücklich, aber dieses Besitz, irgendwas haben so, das macht dann nicht mehr glücklich. Das ist dann irgendwie...
Also meine Mama hat immer zu mir gesagt, Gott soll uns so viel Geld geben, so dass wir nicht wir sollen nicht so wenig Geld haben, so dass uns etwas fehlt, aber auch nicht so viel, so dass wir durchdrehen. Also immer so diese Mitte. Hat meine Mutter immer gesagt. Und
hat
ich glaube, es ist auch so diese gesunde Mitte, die du dann erreichen kannst, gibt dir, glaube ich, halt einfach auch so Zufriedenheit und diesen Punkt, wo du dann auch sagst so, hey, so ist es geil. Aber das erkennst du wirklich, Basti. Guck mal, weißt du, wenn du, ich habe das auch gemerkt so in der Türkei früher. Ja, also wenn wir in die Türkei gegangen sind, dass zum Beispiel, man sagt immer so, warum ist so Stolz so wichtig bei denen? Ja, weil das Einzige ist, was du gerade noch hast. Weißt du? So deine Ehre, so zum Beispiel, dass man nicht hinter dir redet, das ist ein Lügner oder das ist ein Schwätzer oder laber mich nicht voll, weißt du, dem kann man nicht vertrauen. Das ist, hey, wieso sagst du das so über mich? Weil das ist das Einzige, was du hast. So, dass man sagt, ey, er ist ein guter Mensch, mäßig so. Und deswegen habe ich auch gemerkt, dass halt so gewisse Werte einfach eine ganz andere Priorität haben in den ihrem Leben. Und aber wenn du dann andere Dinge hast, mit denen du dich beschäftigst, oder je kleiner deine Welt, desto größer ist ein kleines Problem. Das habe ich ja schon mal gesagt, aber ich glaube, dass es dann auch wirklich so ist. Weil wenn du wirklich in so einem ganz kleinen Welt lebst, du hast nichts, dann sagst du halt, das ist für mich extrem wichtig. Das oder man sieht ja auch diese Omas zum Beispiel, die armen Omas, die aus dem Fenster gucken, die haben dann halt nur diese eine Bindung zum Nachbarn und die pflegen sie dann auch extrem. Ja, du, ich habe dir Kuchen gebacken, hey, ich habe das für dich gemacht. Sagt man immer, oh, das ist aber eine liebe Oma. Aber das ist halt das Einzige, was sie noch hat. Weißt du? Und das will sie halt wahren. Das ist für sie das Wichtigste. Oder dass sie dann auch sagt so, auch an die Enkel, ach komm, hier, nimm. Nein, nein, nein. Aber du merkst so, Geld spielt auf einmal gar keine Rolle mehr für sie. Weil sie merkt, hey, diese Liebe oder diese Zuneigung oder das um mich herum, das ist das, was mir voll wichtig ist. Dass meine Familie bei mir ist. Und dass die sich, dass wir einfach nur zusammensitzen, ein Essen essen. Also wenn du meine Mutter, Morg, wenn die Essen macht, das ist für die so, das ist für die das Beste, was sie machen kann. Wenn die dann am Tisch sitzt und du sagst, das hat Hammer geschmeckt, das ist für die so, yes.
Yes, jetzt ist das Jackpot.
So, Kochlöffel drop, Alter. Und dann geht die raus und sagt, who let the dogs out? Weißt du, dann ist die richtig, das ist für
das
die
macht man mal
das
glücklich.
Beste. Ja, das macht meine Mutter wirklich übelst glücklich, Basti. Also ich habe es auch jetzt gemerkt, ich war jetzt die Tage dort, wenn ich dann sage so, boah, die Suppe ist so geil, Mama, was hast du da gemacht? Dann erzählt die so komplett vom Einkauf bis zu dem Moment, wo sie es auf den Tisch gebracht hat. So, das ist so ihr Prozess, das ist ihr Leben.
Das ist doch süß.
Mega. Aber ich bewundere das. Irgendwie muss ich auch sagen, fehlt mir das.
Mit den kleinen Dingen glücklich sein?
Ja, wirklich. Ich meine es jetzt ernst, weil oft ist man so in dem Hamsterrad, Basti, vor allem wir jetzt mit unserem Beruf, wir sind so in einem Hamsterrad, die ganze Zeit, bam, 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 weißt du, Auftritt hier, Show hier, oh, dahin gehen, das schreiben wir. Nicht, dass ich jetzt sage, ich bin unglücklich mit dem, was ich liebe es, Menschen zum Lachen zu bringen, aber so diesen Moment, wo dich deine Jungs anrufen und sagen so, Özcan, was geht Wochenende? Hey, sollen wir das und das machen? So, auf jeden Fall, Alter. Verstehst du? Hm. Und nicht, warte kurz, ich muss in meinen Kalender gucken. Hey Jungs, dieses Wochenende geht's nicht, aber so in 7 Wochen habe ich Samstag frei, da könnten wir es machen. Das ist das, was mir fehlt. Diese Freiheit, ja, mit den Menschen zu sein, die mich umgeben, die mich mein Leben lang umgeben haben und die auch meine Inspiration waren, mein Leben lang. Weißt du? Ist ja auch das, was uns irgendwie fehlt mit den Jahren, ist, dass du sagst, was ist noch deine Inspiration? Was erlebst du denn?
Das ist das Hauptproblem, glaube ich, jetzt auch nach der Corona-Krise, worunter auch ich und viele andere leiden. Worüber willst du im Moment neue Comedy machen? So? Du hast doch nichts erlebt, was anders wäre als das, was andere erlebt haben. Weißt du? Also wir haben ja alle genau das Gleiche gehabt. Wir haben 12 Monate lang in unserer Bude rumgehockt, 16 Monate lang in unserer Bude rumgehockt. Darüber musst du keine Comedy machen, das kennt sowieso jeder. Und diese besonderen Dinge im Leben, wie bei mir jetzt mit dem Lehrerkind oder bei dir mit der Zahnarzthelferin, das sind ja Dinge, die sich durchs Leben ergeben, weil du gelebt hast, du erzählst aus deinem Leben.
Ja.
Wenn du aber nicht gelebt hast, also im Sinne von besondere Dinge erlebt hast, wovon willst du denn erzählen? Ja, Leute, ich war heute Morgen an der Tanke und wow, ey, Sprit 1,70 Euro, krass. Ne, also das ist halt einfach nicht, ja, ist ja so. Ne? Also wovon willst du erzählen, wenn das Leben total gleichförmig geworden ist? So. Und das ist wirklich ein bisschen eine Gefahr, in die unsere Branche jetzt durch Corona schlittert. Also da habe ich so ein bisschen Probleme mit, dass ich denke, das neue Programm, ne, was soll ich da reinschreiben? So, was, ne, mein Leben war die letzten 1,5 Jahre voll wie das Leben von jedem anderen. Und genau was du sagst, und das ist auch ein ganz persönlicher Eindruck, aber der darf halt nicht undankbar wirken, weil auf der anderen Seite sind wir unglaublich gesegnete Bastarde, dass wir mit dem, was wir tun, so leben können. Ne?
Auf jeden Fall, aber das ist ja das, wo ich gesagt habe, nicht falsch verstehen. Mhm. Man ist glücklich, das ist ja das Schönste, das ist ja das, worauf wir hingearbeitet haben. Also für mich ist es ein innerlicher Frieden, den ich schließen kann, wenn ich so viele Menschen, wenn die lachen, das ist wie so ein Drogenrausch. Nicht, dass ich jetzt mal Drogen genommen hätte und das vergleichen kann.
Nein, du nicht.
Ja?
Nein.
Aber es ist ein unglaublicher Moment. Nur, ich sage, manchmal denke ich mir fehlt das, worauf man ja eigentlich hinarbeitet, dass man unabhängig wird. Aber eigentlich war das schon immer so, hatte ich das mein Leben lang. Und ich war voll glücklich. Einfach so mit Jungs abhängen, chillen, Spaß haben, Wochenende frei haben oder abends einfach nur mal sagen, ey, was geht heute Abend? Weißt du, das fehlt mir ein bisschen, Basti.
Mir auch.
Ich glaube eigentlich, weißt du, womit wir ein Programm füllen könnten? Wenn du und ich, nee, ohne deine Freunde, aber mit meinen Freunden. Weil wenn wir jetzt mit deinen Freunden irgendwo hingehen, ist so, hey, ich habe 16 Folgen Super Mario gespielt, voll geil und so, hast gesehen?
Genau, ja, und dann nee, setzen wir uns glaub, alle im Kreis in eine Fichtenhütte und holen uns einen runter. Genau so ist es in meinem Freund.
Nein, Basti, wir müssten eigentlich mit meinen Jungs, und du müsstest wirklich mitkommen. Ich, und ich weiß schon, das sind fünf Jungs von mir, okay? Ja. Fünf Jungs
geil,
von mir,
dass
fünf
du meine Freunde da komplett rausnimmst. Danke, danke.
Ja, du und ich.
Okay. Wir und deine 16 Jungs.
Wir müssten nur 5 Tage wegfahren nach Amsterdam. Und ich kann dir versprechen, Basti, damit füllst du 3 Programme, aber wir sind im Gefängnis. Aber.
Und ich bin geschieden, verstehst du? Das ist schwierig. So, das wollen wir auch. Nicht.
Auch will ich jeden ja Fall, Bro. Du bist geschieden, du bist verhaftet. Du bist dann vorbestraft. Aber hey, im Gefängnis haben wir dann wirklich Zeit.
Beste Zeit.
Guck mal, auch bei so Gangster-Rappern ist so, wenn die im Gefängnis waren, rauskommen, Digga, dann läuft's richtig. Und welcher Comedian kann von sich sagen so, hey, ich war im Knast und dann bin ich raus, Bruder. Und dann, hey, diesen Gag habe ich im Knast geschrieben, Bruder. Und dann, glaub mir, gib ihm, dann gehen wir raus, nehmen alles auseinander.
Haben wir uns dann auch beide gegenseitig so eine Träne unters Auge tätowiert? Ja, oder?
Ja, ich, weil ich jemanden umgebracht habe und du, weil dein Arschloch weht. Oh Scheiße. Oh fuck. Also, ja.
Dreckiger Penner. Ja, ja, also, wäre lustig, würde ich gerne machen. Ich kann dich auch verstehen. Ich kann verstehen, was das Gefühl ist, das du hast. Ich habe das gleiche Gefühl.
Aber hey, versprech mir eins. Wir machen einmal einen Tag mit deinen Freunden, wirklich. Lass uns das doch mal machen. Ein Tag mit deinen Jungs, also auch gerne mit Reini und keine Ahnung von deinen anderen Kumpels, aber ich würde gern so dein Dream Team würde ich gern so dabei sein. Okay. Weißt du, nicht so, wo du sagst, ja, die konnte ich so zusammentrommeln, aber wirklich mal so dein Basti Dream Team, wo
mein
du
Basti
sagst,
Dream
diese Team. Menschen, ja, diese Menschen sind einfach so krass, dass mit denen zusammen zu sein ist das Lustigste. Mit denen abhängen und einen Tag verbringen. Von morgens bis zum nächsten Morgen, ohne zu schlafen.
Okay. Können wir gerne machen.
Ja.
Sind gute Jungs
dabei. Mit dir und meinen Freunden, ich muss erstmal meine Jungs fragen,
ob die wollen. Haben, aber, ja. Ey, nur wenn Bratwurst nicht dabei ist. Bruder, Alter, ohne Bratwurst.
Ja.
Dann muss ich draußen warten. Ihr seid in Shisha-Bar und ich muss draußen warten mit so einem Regenschirm. Ich werd per Sky zugeschaltet, Zoom-Konferenz. Ich darf dann zwischendurch so, ja, ey, was ist mega gut hier gerade in der Shisha-Bar? Richtig geiler Abend. So, ja, Leute, ich bin draußen. Ich könnte reinkommen. Ja, nee, ist blöd. Es sind alle Plätze besetzt. Alle Pfeifen sind voll. Geht leider gerade nicht, Basti. Ja. Aber wir sagen Bescheid. Wir sagen dir Bescheid draußen. Wirklich, kein Problem.
Nee, meine Jungs gehen nicht Shisha-Bar. Die Jungs, die ich meine, die sind, nein.
Die gehen nicht Shisha-Bar?
Nee. Auf gar keinen Fall. Die ich meine, das sind so meine Breakdance-Jungs von früher. Das ist richtig so die Creme de la Creme.
Die Creme de la Creme der Breakdance-Jungs? Creme de la Creme.
Ja, die Creme de la Creme meines Lebens. Das sind die lustigsten Menschen. Wenn ich die zusammentrommel, Basti, ich schwöre dir eins, du wirst dich totlachen. Du wirst erstmal so einen Filmriss bekommen. Du wirst dir erstmal sagen, was habe ich mein Leben lang gemacht? Was habe ich mein Leben lang überhaupt gemacht? Dann werden dir so deine Augen, deine Ohren, alles, dein Arschloch wird so richtig aufgehen und du so, jetzt verstehe ich alles. Jetzt, das ist so wie als würde ich dir so eine mathematische Formel geben. Ja, diese Formel, wo du dann sagst, jetzt macht alles einen Sinn. Jetzt verstehe ich das. Und dann beginnt der Abend. Und dann ist volle Eskalation. Full.
Ich Full. Könnte mir schon vorstellen, dass wir zusammen Spaß haben können. Wir haben halt unterschiedliche Musikgeschmäcker, das ist immer schwierig. Aber auch das kriegt man irgendwie hin, weißt du?
Basti, wir haben keine Zeit für Musik hören. Glaub mir.
Bruder, wir gehen nicht Shisha-Bar. Wir gehen kein Musik hören, Bruder. Weißt du, was wir machen? Wir sitzen hier. Und weißt du, dann komme ich rein bei deinen Jungs, bei deinen coolen Jungs. Und dann sitzen die da alle so im Kreis und spielen eine Runde Kanasta und trinken dazu grünen Tee. Wetten das? Weißt du, dann kommst du da rein, denkst, jetzt wird richtig abgehottet. Und dann sitzen da einfach so 10 Breakdance-Typen und sagen so, Alter, ich hab einen Stich hier, ich hab einen Stich. Oh, kannst du mir noch ein bisschen Honig in den Tee machen? Lecker, den mag ich aber gut. Ich habe im Moment so Verdauungsprobleme. Au, 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 ich muss richtig schlimm kacken. Bestimmt läuft das so ab bei euch. Weißt du, du tust nur so, als wenn ihr nicht krass abgehen würdet.
Weißt du, was ich glaube? Wenn du die kennenlernen würdest, würdest du dir denken, jetzt verstehe ich Özcan. Aber jetzt mal ohne Witz. Du würdest dir denken, krass, okay, reden die so, deswegen ist das so und so. Das ist, glaub mir, immer wenn ich mich mit denen treffe, ich sterbe, also wir sterben alle vor Lachen. Das ist so schlimm. Ey, wir waren letztens, waren wir alle zusammen Steak essen und es war einfach Abriss. Hey, ich habe mich tot gelacht. Ich glaube, die vom Laden, das, was du sagst, wo ich zu Leuten gehe und sage, hey, ich bin Schutzgeldeintreiber. Und jetzt stell dir mal vor, da sitzen 8 Leute am Tisch. Das ist für die nichts. Basti, ich weiß nicht. Also ich will dir nicht zu viel versprechen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir das machen.
Ja, wenn ich eingeladen werde. Wenn ich eine offizielle Einladung bekomme, dann komme ich auch.
Weißt du, dass die dich alle voll mögen? Wirklich, die hören den Podcast und die mögen dich voll. Wirklich.
Wirklich?
Ja, Mann, die sagen auch so, ey, der Podcast ist mega.
Das ist aber und, nett.
Ja, deswegen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die dich jetzt gleich zusammenschlagen, aber...
Cool.
Ja, so vielleicht so nach 5-6 Stunden.
Okay, cool.
5-6 Stunden.
Könnte ich
aber mit. Ich heb dich auf, egal wo dir fällt, Basti. Oh, du ich liebe dich.
Oh Gott, das ist wirklich Bilder von dir überdauern. Bis in alle Zeit.
Das ist, glaube ich. Okay, Leute, ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo wir abmoderieren müssen.
Scheiße, das war die neue Folge Bratwurst und Baklava mit DJ Les Aldin Basti und Özcan, ich gehe nicht in Shisha Kosa. Wir hatten wieder viel Freude mit euch. Erzählt uns doch mal von euren besten Freunden. Schreibt uns, was ihr so verrücktere Sachen gemacht habt, ob ihr Shisha Bar geht oder nicht. Schickt uns einfach eine Mail an bub@1live.de, da freuen wir uns. Und wir lesen das alles brav durch. Ich meine, Özcan kann ich lesen, aber ich lese ihm das vor und nehme ihn auch an der Hand. Aber ich bin immer für dich da, Bruder. Grüße an deine Brudis.
Danke,
und
Bruder.
Ganz viel Spaß mit dieser Woche ohne Bratwurst und Baklava. Morgen erscheint die neue Folge, ne, von Bratwurst und Baklava International. Könnt ihr euch auch direkt gönnen. Dann waren wir noch bei den Volta-Zwillingen, ist jetzt auch bei YouTube online mittlerweile, könnt ihr auch gucken.
Genau.
Worldwide Wohnzimmer waren wir zu Besuch, hat sich auch gelohnt. Also stabiles Ding insgesamt.
Ja, die Jungs sind echt mega lustig, die sind geil.
Grüße gehen.
Das war lustig.
Also meine Lieben, habt eine schöne Woche. Wir haben die XXL-Nacht vor der Brust, ich darf Ötze anmoderieren, das wird fein werden. Und
ja,
ich freue mich drauf.
Darauf freue ich mich mega, Leute. XXL-Nacht müsst ihr euch reinziehen, Livestream. Gibt es Facebook, YouTube und...
Um 21:45 Uhr am Samstag im WDR-Fernsehen. 21:45 Uhr. Dann könnt ihr Ötze und mich gemeinsam bei der XXL-Nacht sehen. Da wird was richtig
fangen. Nee, da bin ich schon weg, Alter. Da ist die Pause schon vorbei.
Bist du blöd, Alter. Das wird doch zeitversetzt gesendet, du Dödel. Glaubst du, die strahlen dich nicht aus, du Eiermann? Denkst du, die haben gesagt, wir strahlen nur Programm nach der Pause aus? Oh Mann, ey.
Nein, ich glaub, die sind eher so... Mal gucken, was wir von dem überhaupt ausstrahlen.
Das könnte auch
deswegen
sein.
Deswegen machen sie es zeitversetzt. Sie so, das dürfen wir auf gar keinen Fall drin lassen.
Vielleicht ist es so.
Das wäre geil, oder? Wenn du dann sagst, meine Damen und Herren, Özcan Kosa und danke an Özcan Kosa. Okay, wir machen weiter im Programm.
Genau, ich moderiere dich geil, an, Mann. Und moderiere dich im gleichen Satz ab. Was für ein schöner Gedanke.
Genau, und noch liebe Grüße an meinen Bro Duracell Hase. Peace.
Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.